Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist Jesus. Okay, jetzt habe ich schon vorweggenommen, was die Antwort ist von der Predigt. Der Predigtstitel ist nämlich, wo ist der Weg? Wir haben jetzt gerade gesungen, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist Jesus. Und ich merke gerade, ich muss eine kurze Vorwarnung geben. Für all die, die nicht so gerne emotionale Momente haben, das wird schwierig für euch heute Morgen, weil ich merke gerade, hey, Jesus ist gerade irgendwie etwas mega fest am Machen in mir. Er ist, weiss auch nicht, auf eine ganz neue Art heute Morgen mir begegnet und es tut gerade mega gut. Und es ist einfach schön von Jesus zu merken, okay, da war irgendwie eine Ballast gewesen, die ich gar nicht gemerkt habe. Dann kommst du in die Kirche, fängst an, Jesus zu loben und du merkst einfach, wie er die Last wegnimmt, wie er ganz macht, wie er am Werk ist und hey, das macht einfach etwas mit mir, gell? Und ihr müsst das jetzt aushalten. Genau. Genau. Hey, ich hoffe doch, dass Jesus das Gleiche bei dir auch macht. Dass du heute Morgen auch kannst erleben und merken, wie einfach Jesus deine Lasten von der letzten Woche nimmt, wegtut, wie er in dein Leben kommt, wie er heil macht, wie er berührt und wie er einfach wirklich wieder den Zerbruch heil macht. Das Gefühl, das ist das, was heute Morgen passiert, dass Jesus kommen und heil machen. Genau. Und die heutige Predigt geht eigentlich nur um Jesus. Also ich freue mich auf die Predigt. Ich darf über Jesus reden, ich darf über meine Leidenschaft reden, ich darf über das reden, wo am meisten Gewicht und Effekt hat in meinem Leben, Jesus. Und hast du gewusst, dass es in der Bibel nicht um dich geht? Ich möchte mich noch erinnern, als kleiner Bub, das war im Fall ein Schockmoment, wo ich das irgendwie so mal realisiert habe. Ich kann nämlich immer, möchte mich noch erinnern, den Wunsch, den Gedanken gehabt, eines Tages möchte ich gerne in der Bibel erwähnt werden. Weil ich habe die Geschichte gelesen von David und den Glaubenshelden, was die einfach genial zusammen erlebt haben und wie die für Gott im Krieg sind und wie die gekämpft haben und wirklich da die geniale Schlachten geschlagen haben. Und ich als kleiner Bub immer wollte, hey, eines Tages möchte ich gerne auch in der Bibel erwähnt sein. Und dann der Schockmoment, die Bibel ist fertig geschrieben. Was? Die Tür ist zu, geht nicht mehr, okay. Und dann irgendwie die Realisation, okay, ich werde nicht in der Bibel erwähnt werden, ist okay, habe ich dann verarbeitet. Und dann der nächste Schock. Die Bibel ist auch nicht für mich geschrieben. Wenn ich schon nicht in der Bibel bin, dann müsste sie doch wenigstens für mich sein, oder? Müsste ja dann die Anleitung sein für mein Leben. Müsste ja dann mir sagen, wie ich persönlich muss leben. Es sollte ja die Offenbarung für mich sein, oder? Nächster Schock, die Bibel ist auch nicht das. Das ist nicht die Anleitung für dein Leben. Sie ist nicht geschrieben für dich. Klammerbemerkung. Wenn du dein Leben aber nach der Bibel ausrichtest und wenn du entscheidest, so zu leben, wie es in der Bibel als richtig dargelegt wird, dann kommt es am besten. Das ist so ein Seitenprodukt, das die Bibel auch noch macht. Automatisch dein Leben so viel besser, wenn du dich entscheidest, nach der Bibel und dem Standard und nach dem zu leben, was du in der Bibel liest, dann kommt es am besten. Dann ist dein Leben am meisten gesegnet. Dann wirst du merken, wie Jesus so viel mehr kann tun in deinem Leben und durch dich, mit dir, wenn du dich entscheidest, das zu machen. Aber das ist nicht der Hauptsinn von der Bibel. In der Bibel geht es nämlich um eine einzige Person und drei Tage. Und ich finde, das ist episch, wenn du dir das mal vorstellst. Die Bibel ist geschrieben über mehrere tausend Jahre. 66 individuelle Bücher, mehrere Autoren in verschiedenen Gegebenheiten, fokussiert sich alles auf den einen Mann, Jesus. Es geht um Jesus, nur um Jesus in der Bibel. Alles weist und zeigt und spitzt sich in Jesus zu in der Bibel. Aus dem Alten Testament, alles, was du lesest, was du hörst, was du siehst, weist auf Jesus hin. Und es geht um die drei Tage, wo die Menschengeschichte verändert hat. Karfreitag, wo Jesus gestorben ist, für dich und mich am Kreuz. Und es gibt keinen grösseren, krasseren Liebesbeweis Gottes, den man sich vorstellen könnte, als dass himmlische Vater sich entscheidet, seinen eigenen Sohn auf die Welt zu schicken, für das er stirbt, für dich und mich am Kreuz. Und musst du dir das mal vorstellen. Was ist das für ein Gott? wo seinen eigenen Sohn auf die Welt schickst, dass er stirbt an Karfreitag für dich. Das ist der erste von diesen drei Tagen. Dann drei Tage später erstarrt Jesus wieder zum Leben. An Ostern besiegt er mit seiner Auferstehung unseren grössten, ärgsten Feind, wo wir keine Chance dagegen haben. Unsere spirituelle Trennung, der geistliche Tod, ist besiegt an Ostersonntagmorgen, wo Jesus aufersteht und sein Erlösungswerk komplett macht. Um das geht es in der Bibel. Und was für ein Privileg, dass du und ich Jesus dürfen kennen. Die Person, die alles anders macht, in der ganzen Geschichte der Menschheit, die wichtigste Person, die je über die Erde gelaufen ist, ist Jesus. Und du darfst Jesus kennen. Und mehr noch, jetzt musst du den reinziehen. Jesus kennt dich. Hast du dir das mal überlegt? Du bist gekannt vom wichtigsten Mensch auf dieser Erde. Du bist gekannt mit Namen. Mit Identität, mit dem, was du bringst, wo du bist, bist du gekannt. Mich berührt das immer wieder. Die Tatsache, dass Jesus mich kennt, dass er mich auserwählen würde, dass er eine Beziehung leben mit mir. Und hey, wenn du mit dem Rest der Predigt nicht so viel anfangen kannst, wenn es zu kompliziert oder zu technisch ist, das musst du mitnehmen heute Morgen. Und das, dort werden wir auch wieder enden am Schluss von der Predigt. Jesus kennt dich und hat dich auserwählt, möchte eine Beziehung leben mit dir. Das ist das, was ich möchte, dass wir alle heute Morgen einfach hören. Jesus hat dich erwählt. Wir werden am Schluss von der Predigt wieder zu dem Punkt zurückkommen. Also in der Bibel geht es um eine Person und drei Tage. Schau mal, was in der Bibel steht über Jesus. Es ist ein Gespräch, das Jesus hat mit den Schriftgelehrten. Also mit diesen Leuten, wo ihren Lebensinhalt die Bibel gemacht haben. Deren ihr ganzes Leben hat sich gedreht, um die Bibel zu verstehen. Und das ist das, was Jesus zu diesen Menschen sagt. Ihr durchforscht die Heilige Schrift im Johannes 5, Vers 39. Ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Jesus macht ganz klar, am Anfang der Schriftgelehrten, liebe Leute, wenn ihr die Bibel studiert, werdet ihr merken, dass das alles auf mich hinweist. Die ganze Schrift weist auf Jesus hin, findet ihre Erfüllung in Jesus. Das ist der nächste Vers in Matthäus 5, 17, den ich mit euch möchte anschauen. Matthäus 5, 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um zu sagen, okay, Altes Testament könnt ihr jetzt sehen, das Buch ist geschlossen, jetzt gibt es etwas Neues. Sondern Jesus ist nicht der Beender vom Alten Testament, sondern ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus ist die fleischgewordene Erfüllung vom Alten Testament. Und wenn du anfängst, das Leben von Jesus anzuschauen, wenn du dich auseinandersetzt mit was Jesus gemacht hat, wirst du feststellen, alles ist darauf ausgerichtet, das Alte Testament zu erfüllen. Jesus ist die Erfüllung von der Bibel. Johannes geht sogar so weiter und er sagt, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, ist Wort Mensch geworden. Das Wort, das ganz am Anfang war und das sich nachher durchgezogen hat durch das Alte Testament, ist Mensch geworden in Jesus Christus. Also, ich könnte mit euch jetzt ganz, ganz, ganz viele Stellen und Begebenheiten von Jesus anschauen und euch zeigen, wie genau er die Bibel erfüllt hat. Ich habe gefunden, ich mache das stellvertretend mit einer Stelle und das gilt für alle anderen Stellen genauso, wo Jesus redet. Ist das meiste, was er sagt und tut, ist sehr bewusst gemacht als Erfüllung von all diesen Versprechen und von dieser Vorfreude, Vorahnung auf Jesus im Alten Testament. Zum Beispiel im Lukas 3 haben wir die Geschichte, wo Jesus zum ersten Mal einen öffentlichen Auftritt hat. Das ist in seiner Heimsynagoge in Kapernaum. Kommt der Moment, wo Jesus dran ist, mit aus der Schriftrolle vorzulesen. Und wir müssen wissen, wenn man aus der Schriftrolle vorliest, geht das nach ziemlich starkem Protokoll ist das abgelaufen. Und zwar hast du nicht x-beliebig, wie wir das machen, am Sonntagmorgen Stellen genommen und nachher über das gelehrt, sondern es ist nach klarem Schema x gelaufen, wie man aus der Schriftrolle vorliest. Und jetzt kommt Jesus, ist dran mit Vorlesen und sagt, gebt mir die Schriftrolle vom Jesaja. Nimmt die Schriftrolle und alle schon, was ist jetzt los? Das ist nicht so, wie es normalerweise läuft. Und dann schlägt er die Schriftrolle auf und kommt zum Kapitel 61. Und liest folgendes laut vor, vor allen Leuten. Liest er das vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Also das ist die Stelle aus Jesaja, wo so geschrieben ist. Und Jesus liest das laut vor. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Und ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Da macht die Schriftrolle zu. Und ich stelle mir so vor, dass dort drinnen mucksmäuselig still war. Und alle schauen auf Jesus. Jesus macht die Schriftrolle zu, leitet sie auf die Seite und sagt, heute, da, vor euch, erfüllt sich das. Was da versprochen worden ist, ist heute Realität geworden, in mir. Ich bin der, wo der Jesaja gesagt hat, wird kommen. Es ist passiert, jetzt. Und wenn du nachher anfängst zu schauen, was das genau, was da beschrieben ist, Blinde werden gesehen, dann wird klar, wieso dass der blinde Bartimäus, den wir auch gesungen haben, der blinde Mann, der an der Straße sitzt, wieso dass der Mann wieder hat gesehen. Weil Jesus die Erfüllung ist. Und es soll sichtbar und klar werden für alle, die das Alte Testament kennt und geschätzt haben, dass Jesus tatsächlich die Erfüllung in Person vor ihnen ist. Und so ist es weitergegangen. Alles, was Jesus gemacht hat, ist eine Erfüllung vom Alten Testament. Und dann sind die 3 Tage gekommen, wo alles geändert hat. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden am Kreuz. Die Jünger haben ein riesiges Problem gehabt in dem Moment, wo Jesus gestorben ist. Also ist ja alles nach Jerusalem gekommen und Jesus, der lang versprochene Messias, ist auf dem Esel in die Stadt eingeritten. Alle haben auch die Stelle kennt aus dem Alten Testament, die darauf hinweist, dass mal ein König auf einem Esel in eine Stadt wird reiten. Und die haben sich gefreut, hey, unser König kommt. Und dann kreuzigen sie den König. Und der ist gestorben. Und dann hast du die Geschichte von diesen 2 Jüngern, die unterwegs sind, von Jerusalem nach Emmaus. Und sie diskutieren, was soeben passiert ist. Und ich könnte davon ausgehen, jeder in dieser Stadt Jerusalem hat über das geredet, was soeben passiert ist. Jesus, der Messias, der Lehrer, was auch immer du das Gefühl gehabt hast, er genau ist, der ist gestorben am Kreuz. Und jetzt sind ganz neue Gerüchte aufgekommen, dass er wieder auferstanden soll sein. Und die Jünger sind miteinander unterwegs und diskutieren das. Und dann kommt Jesus zu ihnen dazu. Und Jesus ist in seiner auferstandenen Form nicht erkennbar für die Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Und Jesus stellt sich im ersten Moment ein bisschen dumm. Tut so, als hätte er keine Ahnung, von was dass die anderen 2 gerade reden, oder? Ich stelle mir das sehr lustig vor, die Begebenheit. Die sind dann diskutieren und dann kommt Jesus und sagt, hey, von was redet ihr eigentlich? Die anderen 2 kommen, hast du nicht gehört, was jetzt gerade passiert ist? Wo bist du gewesen die letzten 3 Tage? In einem Grab oder was? Die sagen, ja, per Zufall, ja. Bin ich tatsächlich in einem Grab gewesen. Und die diskutieren, was passiert ist. Der Messias, der gekreuzigt worden ist und jetzt wieder auferstanden soll sein. Und sie können das nicht auf eine Reihe kriegen. Sie können das nicht verstehen, nicht verarbeiten, was passiert ist. Und dann sagt Jesus zu diesen 2 Jüngern auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musstet ihr von Gott erwählte Retter nicht all die Is erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Was war das für eine Predigt gewesen? Und ich habe mir die Freiheit genommen, mal auf Google Maps nachzuschauen, wie weit das ist von Jerusalem bis nach Emmaus. Ich habe euch extra noch eine Route rausgesucht. Also wenn ihr mal die Route möchtet laufen, so circa sieht es aus. Das sind 8 Stunden auf heutigen Strassen. Und ich stelle mir das relativ schön vor. Also es hat so einen Höhenunterschied. Man macht so 890 Höhenmeter, geht so ganz sanft runter. Ich stelle mir das eine relativ schöne Wanderung vor. 8 Stunden. Jetzt sind die Jünger mit Jesus 8 Stunden lang unterwegs und Jesus erklärt diesen 2 alles. Alles, was über Jesus gesagt worden ist und wie das auf ihn hinweist. Von den Büchern Mose angefangen, durch bis zu den Propheten. 8 Stunden lang intensive Lehre von Jesus höchstpersönlich. Was ist das echt für eine Wanderung gewesen? Es gibt ja, wenn ich die Bibel lese, immer wieder der Wunsch in mir, hey, könnte ich nicht einfach dort gewesen sein und das mal gesehen haben und erlebt haben. Der Moment, den ich vorher gelesen habe, wo Jesus seine Antrittspredigt hält und wo sie ihn nachher über die Klippe rühren und er läuft einfach durch die Leute durch. Das möchte ich gerne sehen. Ich hoffe wirklich, es gibt im Himmel so ein Filmarchiv. Ich hoffe das wirklich. Dass man nachher dort, wenn ich dann mal im Himmel bin, mal mit Jesus bin, dass ich dann mit ihm kann, ins Kino sitzen und die Szenen nochmal miterleben darf. Und diese Predigt, auf die freue ich mich ganz besonders. 8 Stunden lang, Jesus erklärt sich selber aus dem Alten Testament. Und nachher feiern sie zusammen Abendmahl, brechen das Brot miteinander, trinken Wein. Und in diesem Abendmahl drinnen erkennen die zwei Jünger Jesus. Und es ist super, dass wir heute nach dem Gottesdienst, im Lobpreis, nicht nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, im Lobpreis, dürfen das Abendmahl zusammen feiern. Und nach all dem, was passiert ist, sagen die zwei Jünger, und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass das passieren darf, sagen die zwei Jünger, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete. Brannte nicht unser Herz. Und für das möchte ich jetzt beten, dass das nochmal passieren darf heute Morgen. Dass Jesus kommt, dass er Schrift öffnet für uns und dass unsere Herzen dürfen anfangen zu brennen, wenn wir Jesus anfangen erkennen, mehr und mehr und mehr. Bis zu dem Moment, wo wir nachher miteinander auch dürfen Abendmahl feiern und dass wir einfach dürfen eine neue Jesus-Erkenntnis haben heute Morgen. Lass uns beten für das. Herr Jesus, du bist gut. Ich glaube, du bist der gleiche heute, wie du bist vor 2000 Jahren, wo du mit diesen zwei Jüngern unterwegs warst. Und ich möchte dich einladen, dich bitten, mach du das Gleiche heute Morgen nochmal. Du Schrift auf für uns. Zünd du unsere Herzen an, für wer du bist und für wie du bist. Du Barrieren niederreissen und mach du einfach dort, wo Widerstände in uns drin sind, dass die jetzt gehen müssen und dass wir wirklich dürfen, unsere Herzen dir hingeben und uns parat machen auf das, was du jetzt möchtest tun mit uns, Herr Jesus. Amen. Amen. Okay, dann lass uns jetzt die Bibelstelle aus dem Alten Testament anschauen. Wo ich mir sicher bin, dass Jesus mit diesen Emmaus-Jüngern angeschaut hat, auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Und zwar steht die Stelle im 1. Mose 11, Vers 1 bis 9. Das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die ihr alle schon mal gehört habt, die ihr kennt, wo, wenn ihr in der Sonntagsschule gewesen seid, habt ihr die Geschichte sicher auch schon gehört, irgendwelche Türmchen dazu basteln. Das geht um den Turmbau zu Babel. Und ich lese jetzt einfach mal den ganzen Text vor und du nachher erklären, wie diese Stelle genau auf Jesus hinweist. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land Shinar. Dort ließen sie sich nieder und fassten einen Entschluss. Los! Wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf! Jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Er sagte, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. So weit darf es nicht kommen. Wir werden hinuntersteigen und dafür sorgen, dass sie alle in verschiedenen Sprachen reden. Dann wird keiner mehr vom anderen, den anderen verstehen. So zerstreute der Herr die Menschen von diesem Ort über die ganze Erde. Der Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon, Verwirrung, genannt. Weil der Herr dort die Sprache der Menschheit verwirrte und sie in alle Himmelsrichtungen zerstreute. Jetzt muss ich schon fragen, hat irgendjemand ein Nasentuchel für mich? Danke. Gefühl gehabt haben, dass sie mit ihrer eigenen Hände Werk sich eine neue Identität schaffen können und dass sie sich einen Weg in den Himmel erarbeiten können. Das war das Problem. Arroganz, Stolz. Der Wunsch, aus eigener Kraft zu Gott kommen. Und dann gibt es den Kontrast. Nachdem die Leute das so beschrieben haben und so wollten bauen, gibt es den Kontrast, wie Gott das ganze Unternehmen sieht. Und es steht so schön geschrieben, Gott ist vom Himmel runtergekommen. Hat da müssen schauen, was sie da genau am Wurscheln gewesen sind da unten. Sie haben gemeint, sie seien im Himmel. Aber Gott hat müssen runtergekommen und genau schauen, was sie da unten am machen sind. Und dann sagt er ihnen, ihr habt das Gefühl, ihr habt euch ein Tor zu Gott gebaut, Babylon. Lasst mich euch sagen, was Babylon wirklich bedeutet. Ihr seid verwirrt. Das ist es, was ihr seid, liebe Leute. Verwirrt ist im Hebräischen ganz ähnlich wie Babylon. Wir müssen nachher Tabrina fragen, sie kann euch das genau aussprechen, wie man das richtig würde aussprechen, mit auf Farsi und auf Hebräisch, wie man das genau muss sagen. Also es klingt wirklich ganz ähnlich, die zwei Wörter. Und es ist ein Wortspiel, das da gebraucht wird im hebräischen Kontext. Denn Leute sagen, ihr meint, ihr habt das Tor zu Gott, aber was ihr seid, ist verwirrt, weil ihr das Gefühl habt, ihr könnt aus euch selber bestehen. Ihr könnt aus euch selber etwas erbauen. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen an den Moment auf der Straße von Emmaus, wo Jesus mit diesen zwei Jüngern unterwegs ist und ihnen die ganze Schrift auftut und erklärt, glaube ich, dass wenn Jesus zum 1. Mose 11 gekommen ist, dass er diesen Jüngern gesagt hat, schaut mal, was dort war im 1. Mose 11, wo die Leute das Gefühl hatten, der Weg in den Himmel sei ein Stegen, sei ein Tor zu Gott, können sie sich selber erarbeiten. Dabei, liebe Jünger, der Weg in den Himmel sind nicht eigene Leistungen. Ihr könnt keine eigene Identität haben aus euch selber, wegen eurer Arbeit, wegen dem, was ihr erschafft. Der Weg in den Himmel, liebe Jünger, ist eine Person. Es ist nicht euch ein eigenes Tun. Vergesst den. Wer das Gefühl hat, er könnte sich selber einen Weg in den Himmel erarbeiten, ist nicht das Tor zu Gott, sondern der ist verwirrt. Also, liebe Jünger, sind nicht verwirrt. Glaubt nicht für einen Moment, dass eure eigenen Werke euch irgendwo herbringen. Das gibt nicht einmal Zusammenhalt, das gibt keine Identität, das gibt keine Erlösung. Nichts ist in euren eigenen Werk drin. Weil der Weg in den Himmel ist eine Person. Vielleicht hat er sogar Johannes 14, 6 Ihnen vorgelesen. Oder Johannes 10, Vers 9, wo er sagt, ich allein bin die Tür. Ich bin die Türe, keine Stadt. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann allein durch diese Tür ein- und ausgehen. Und er wird saftige grüne Wiesen finden. Bei mir gibt es das, was ihr braucht. Bei mir gibt es die Identität, nach der ihr euch sehnet. Der Zusammenhalt. All das, wo ihr tief in eurem Herzen eine Sehnsucht habt, könnt ihr euch nicht selber erarbeiten, weil ich bin die Tür. Ihr müsst durch mich kommen. Vielleicht hat der Johannes 14, 6 Ihnen nochmal in Erinnerung gerufen. Das ist das Lied, das wir am Anfang gesungen haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Nicht euer Turm, nicht euer Werk, nichts kann euch das ersetzen. Und helfe mich heute Morgen die wirkliche Erkenntnis, in dem drin ist, aus der Bergpredigt 5, jetzt muss ich improvisieren, also wenn du den Vers suchst, wirst du nicht finden. Matthäus 5, Vers 3. Sagt Jesus zu seinen Jüngern, glücklich sind die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Wir müssen neu heute erkennen, wie arm wir vor Gott sind. Dass alles, was wir haben, wo wir manchmal, ich merke das immer wieder bei mir, wie wir das Gefühl haben, hey, was wir machen, was wir tun, das bringt etwas, das erreicht etwas. Wir müssen neu zu dieser Erkenntnis kommen, wie arm wir vor Gott sind. Dass nichts, was wir tun, aus eigener Motivation, aus eigenem Verlangen zu Gott zu kommen, das ist nötig. Alles, was du hast, dein Auto, dein Haus, deine Familie, das ist arm vor Gott. Das ist nicht das, was dir je wird Identität geben. Das ist nicht das, was dich je wird dort zu dem Punkt bringen, wo der gute Hirte dich möchte hinbringen. Und wir müssen neu in dem, ich glaube, wir sind im Fall gar nicht so weit weg von den Babyloniern, die das Gefühl hatten, hey, schau uns mal an. Hey, wir haben eine Stadt und einen Turm. Ich glaube, unsere Kultur denkt gar nicht so anders. Kommt immer wieder mal zu dem Punkt, hey, schau uns mal an. Schau mal all den Reichtum, die technischen Fortschritte, die wir hier haben, unsere Erkenntnis. Hey, wir sind die erleuchtete Generation. Oder? Wir haben das Gefühl, seit dem 17. Jahrhundert ist die Menschheit jetzt erleuchtet. Und denken tatsächlich, dass wir das Wissen haben, das es braucht, um Gott ersetzen zu können, um unsere eigene Identität zu schaffen, um unseren eigenen Weg irgendwie zu bauen. Ich glaube, wir sind ganz nahe an den Gedanken der Babylonier. Und was wir machen müssen, was wir neu begreifen müssen, ist, hey, wir sind arm vor Gott. Wir müssen zurück zu diesem Punkt kommen. Neu in Jesus die Tür und den Weg finden. Und jetzt sind wir wieder dort, wo ich am Anfang angefangen habe. Wo ich gesagt habe, hey, um das soll es heute Morgen gehen. Dass Jesus dich kennt und dich erwählt hat. Das ist nämlich die Antwort, wie wir umgehen mit all dem, was wir haben. Zurückkommen zu dieser Realisation, ich bin arm vor Gott und ich brauche Jesus. Ich möchte es ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Hast du gewusst, dass du einen liebenden Vater im Himmel hast? Einer, der dich gemacht hat. Und zwar einer, der keinen Fehler macht. Ein liebevoller Vater, der dich geformt hat, wo du noch im Bauch deiner Mutter warst. Wo dir Sinn gegeben hat, wo dir einen Auftrag gegeben hat, wo so viel für dich vorbereitet hat und so viel Gutes in dein Leben reingetan hat und das Beste für dich möchte. So einen himmlischen Vater hast du im Himmel. Wie genial ist das? Das Problem ist einfach, du und ich haben uns immer wieder mal wie die Babylonier gegen Gott entschieden. Wir haben immer wieder mal das Gefühl gehabt, wir können es selber. Wir haben nicht Gott unser Leben steuern, sondern sind selber als Steuer angesessen und haben probiert, selber unsere Identität zu erarbeiten. Wir haben selber probiert, einen Weg mit unserem Werk, mit dem, was wir sind oder tun, zu bauen. Das Problem ist, das funktioniert nicht. Das ist genau wie der Turmbau zu Babel zum Scheitern verurteilt. Weil das ist nicht der Weg. Weil die Realität ist, die Trennung hat einen Namen. Die Bibel nennt die Trennung Sünde. Das ist die Realität. Du und ich haben durch unsere Taten und durch unsere Aktionen, wie wir gelebt haben, uns getrennt von Gott. Und das Problem ist, die Trennung kannst du nicht aus eigener Kraft überwinden. Du kannst den Weg nicht zurückgehen, selber. Was du brauchst, ist Jesus. Weil Gott hat das Problem gesehen. Ein Kind, das er erschaffen hat, hat seinen eigenen Weg angefangen zu laufen und ist getrennt von ihm. Hey, einem Vater macht das Herz kaputt. Und genau so ist Gott im Himmel gegangen. Er hat gesehen, wie seine Menschheit weggelaufen ist von ihm und hat angefangen, Wege zu bauen, zurück zu seinen Menschen, dass seine Menschen doch zurückkommen können zu ihm, in die Beziehung zurückkommen. Und er hat Jesus, seinen eigenen Sohn, auf die Welt geschickt, dass er genau die Trennung, die wir verursacht haben, wieder ganz machen kann. Indem, dass er die ganze Trennung auf sich nimmt und an Golgatha, am Kreuz, mit dieser Trennung auf seiner Schulter stirbt. Für dich und mich. Auf das wir das Geschenk von der Vergebung, die geniale Gnade, neu können in Anspruch nehmen und zurück zum Vater im Himmel kommen. Und hey, ich möchte heute Morgen eine Einladung aussprechen. Und komm, wir machen doch schnell alle die Augen zu, dass wir wirklich ernsthaft über das nachdenken. Ich möchte dich nämlich fragen heute Morgen, hast du das Geschenk von dieser Vergebung jemals bewusst in deinem Leben angenommen? Gibt es einen Moment, wo du merkst, ja, dort habe ich Ja gesagt zu Jesus und zu seiner Vergebung, zu dem Weg, den er bereitet hat? Weil wenn nicht, möchte ich dich heute Morgen einladen, genau das zu tun. Und das ist nämlich simpel. Du musst dich einfach entscheiden, die Vergebung von Jesus anzunehmen. Sorry zu sagen für deine Vergehen und für das, was du gemacht hast, was dich trennt von Jesus. Und ich möchte heute Morgen fragen, gibt es jemanden, der das Geschenk möchte annehmen? Wir machen es doch so, ich zähle auf 3 und wenn du das wirklich möchtest annehmen zum ersten Mal und ich bitte wirklich alle Augen zuzuziehen, dass wir wirklich einen Moment von der Privatsphäre haben, dass Menschen wirklich ernsthaft über das nachdenken können, habe ich eine Beziehung mit Jesus und die Entscheidung in einer privaten Atmosphäre können treffen und einfach schnell die Hand aufheben, zum Zeichen, jawohl, ich nehme das Geschenk an. Ich möchte nämlich wirklich euch einladen, das Geschenk anzunehmen. Ich zähle auf 3, wenn das du bist, der das Geschenk mit annehmen, heb einfach schnell deine Hand auf. 1, 2, 3. Wenn es jemanden gibt, der das zum ersten Mal möchte annehmen, hebt einfach schnell die Hand auf als Zeichen, dass das so ist in eurem Leben, dass ihr das heute möchtet, so treffen, die Entscheidung. Hey, mega cool, ich sehe die Hand. Ja, danke für den Mann. Ja, könnt ihr wieder runterheben, merci. Hey, komm, wir machen es so, für die Menschen, die das jetzt zum ersten Mal sich so entschieden haben, möchten wir jetzt miteinander ein Gebet vorbeten. Und ich tue es vorbeten und ihr alle könnt es mitbeten. Ganz speziell für die Menschen, die es zum ersten Mal betet heute Morgen, wenn wir unterstützen, ist das gut. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einen Weg zurück zum Vater gemacht hast. Dass meine Vergehen vergebend sind. Und dass ich heute als Kind zurück in die Arme von meinem Vater rennen darf. Ab heute nenne ich mich Kind Gottes. Amen. Hey, wenn du das Gebet heute zum allerersten Mal gebetet hast, lass mich dir sagen, ab heute bist du das Kind Gottes und nichts auf dieser Welt kann dich jemals wieder aus dieser liebenden Hand vom Vater reissen. Jesus hat dich ganz gemacht. Jesus hat dir deine Schuld vergeben. Alles, was jemals war, ist ab heute in die tiefsten Abgrund vom Meer gerührt worden. Ist so weit weg wie Ost von West. Das sind nicht meine Worte, das sagt die Bibel. So geht Jesus jetzt mit deiner Sünde um. Und wie schön und treffend ist es doch, dass wir jetzt dann gerade dürfen das Abendmahl zusammen feiern. Die Tatsache, dass Jesus genau das gemacht hat, dürfen wir nicht nur hören heute Morgen, sondern wir dürfen es auch schmecken.